Brandaktuell. Mit fast allem über Brandenburg und Deutschland. Guten Morgen. Das hier ist die Nuller-Folge von Brandaktuell. Und bevor ich zur Projektvorstellung komme, erstmal herzlichen Dank an die Unterstützer dieses Podcasts, die da sind. Mandy, die ihr gerade im Intro gehört habt, die einen kleinen Einsprecher gemacht hat. Matthias, der die wunderbare Intro-Musik geliefert hat. Und natürlich der wunderbare Danny, der ein wundervolles Logo mir gemacht hat, das sehr schön zu Brandenburg passt und diesem Podcast. Also herzlichen Dank, ihr drei. Ihr seid damit die UnterstützerInnen dieses Podcasts und dieser ersten Nuller-Folge. Was ist brandaktuell? Also ich will hier Video- und Hörformat machen mit Clips, die ich zum Beispiel im Fernseh-Podcast nicht unterbringen kann. Und eigentlich kommt das eher so dem Podcast-Projekt nahe, das ich im Kopf hatte, als ich das erste Mal überlegt hatte, machst du was zum Thema Podcasting überhaupt? Ich denke mal, ich werde hier auch einiges unterbringen an Reden im Deutschen Bundestag, unter anderem vor allem von Bundestagsabgeordnetinnen aus Brandenburg. Das passt, glaube ich, ganz gut ins Wahljahr 2021. Wir haben ja Superwahljahr. Landtagswahlen, Bundestagswahlen im September. Da kann ich, denke ich mal, einiges unterbringen. Und die Reden werden vermutlich inhaltlich, ideologisch ein bisschen verzwickter zwischen den auch Regierungsparteien. Kommt halt auch drauf an, wer Kanzlerkandidat wird und CDU-Vorsitzender. Wir sind alle gespannt. Mitte Januar geht's ja schon voll in die Vollen, denn da entscheidet sich die CDU für einen neuen Vorsitzenden, Herr Laschet, Herr Merz oder Herr Röttgen. Und nach den Äußerungen unter anderem von Wolfgang Schäuble, dass ja der neue Kanzlerkandidat der CDU, CSU, Schwesterparteien, nicht zwangsweise ein Vorsitzender dieser Parteien sein muss, also zum Beispiel nicht Söder oder nicht der neue Vorsitzende der CDU, sondern vielleicht jemand wie Jens Spahn, der jetzt zunehmend übrigens in die Kritik gerät, aufgrund des Chaos, sagen wir mal, um den Impfstart. Ich kann nur sagen, bei uns zu Hause kommt er nicht gut an, aufgrund der Tatsache, wie das organisiert ist und keiner versteht, wie es sein kann, dass der deutsche Bundesminister für Gesundheit es nicht geschafft hat, mehr Impfdosen zu besorgen, aber ich will mich da nicht zu weit aufs Fenster lehnen, weil Twitter ja jeden einen aufs Dach gibt, der sich als Impfungsbesorgungsminister besser darstellt. Ich kann nur sagen, es hätte, glaube ich, mehr sein können. Also in den USA gibt es einen Riesenskandal darum, dass die US-Regierung Pfizers Vorschlag auf mehr Impfdosen abgelehnt hat, während tatsächlich das in Deutschland auch passiert ist. Also dieses Unternehmen kam an und sagte, wollt ihr nicht mehr Impfdosen bestellen? Wir haben hier noch ein Kontingent, das könnt ihr haben. Wir bieten es euch zuerst an. Und man hat es nicht angenommen. Und das ist schon, ja, ich denke mal, das wird definitiv Thema werden. Unter anderem im Fernsehpodcast. Vielleicht auch noch mal hier, aber das ist die Nuller-Folge. Deswegen will ich nicht zu viel Zeit darauf aufwenden, sondern doch den ein oder anderen Clip mitbringen, schon hier, für das Jahr 2021. Denn ich habe RBB geschaut, auch über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg. Und dann gucken wir uns mal an, womit wir ins neue Jahr starten. 2021 bringt die ein oder andere Neuerung. Und nicht nur diesen Podcast, der, wo ich gerade dabei bin, inhaltlich sich, wie gesagt, mit Clips beschäftigen wird, die ich nicht im Fernsehpodcast unterbringen kann oder die wir zeitlich nicht hinbekommen, sondern auch mit Bundestagsreden, vielleicht auch Landtagsreden. Mal sehen, wie sich das hier formattechnisch entwickelt. Ich habe eigentlich den Plan, dass das nicht länger als eine Stunde geht, weil mehr ist zeitlich von der Organisation noch bei mir nicht drin. Dann ein Hinweis, dieser Podcast wird monatlich erscheinen. Also Der letzte Sonntag des Monats ist eine neue Brandaktuell-Folge. Was dazu führen wird, dass ich wahrscheinlich auch den Montag darauf dann keine Einmischen-Folge machen werden kann. Also das ist halt eine Zeitfrage. Und dann wird es nur noch 3 wöchentliche Einmischen-Podcast-Folgen geben und sonntags, am letzten Sonntag des Monats, dann die Brandaktuell-Folge. Aber damit seid ihr dann auch am Montag, denke ich, ganz gut ausgelastet, wenn auch der Fernsehpodcast kommt. Was ich auch plane, wäre ganz toll vielleicht, wenn der eine oder andere auf die Einladung eingeht, dass wir mal so ein regionales Format machen. Also wer zum Beispiel selber regionales Fernsehen guckt in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern, wo auch immer, kommt in den Podcast und dann reden wir über euer regionales Fernsehen und euren Monat, weil das ist ja hier Monatsformat. Also welche Clips euch im Monat so interessiert haben, wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, das auch mal zu machen, so im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre. Weil ich weiß wirklich noch nicht, wo die Reise hingeht und ob das zeitlich alles so passt. Mal sehen. So, und dann, ja. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast genauso wie den Einmischen-Podcast. Das kriegt ihr dann alles in den Shownotes zu sehen. Das ändert sich praktisch gar nichts. Finanzielle Möglichkeiten gibt es bei Steady, PayPal, Überweisung und Wunschliste. Falls ihr das wollt. Ihr müsst natürlich nicht. Das ist ja ein freies Format. Das ist auch kostenlos. Ich würde mich trotzdem darüber freuen. So, und dann starten wir ins neue Jahr 2021 mit der ein oder anderen Neuerung. Und danke dafür auf alle Fälle erstmal an den RBB. Ich habe festgestellt, auch dank des Alias-Podcasts, ich habe ein sehr tolles Regionalfernsehen.
Das neue Jahr bringt tatsächlich auch viel Neues, im Großen wie im Kleinen. Zum Beispiel hier Kunststoffgeschirr beim Imbiss, ob Besteck, Styroporverpackungen oder auch beschichtete Imbissschalen, all das ist ab dem 3. Juli verboten. Die Europäische Union will so die Umweltverschmutzung eindämmen. Umweltfreundliche Alternativen? Hier zu sehen gibt es schon. Ein guter Ansatz finden auch Umweltverbände, der aber nicht ausreiche.
Hier fehlt die Förderung. Also diese Förderung von Mehrweg müsste als Rahmen sozusagen mit in dieser Verordnung eigentlich angegangen werden. Und das ist aber alles sehr vage. Da können die Mitgliedstaaten so ein bisschen noch machen, was sie möchten.
Ab heute für Autokäufer wichtig, die Kfz-Steuer für Neuwagen ändert sich. Je höher der Verbrauch und damit die CO2-Emissionen, desto mehr Steuer fällt an. Das Ziel? Spritsparende Autos sollen mehr verkauft werden. Auch der Preis für Diesel und Benzin steigt deswegen um 7 bzw. 7,9%. Im Gegenzug wird die Pendlerpauschale erhöht. Ab dem 21. Kilometer können zukünftig 35 Cent abgesetzt werden.
Hallo, guten Morgen.
Absetzen kann man sofort auch das Homeoffice. Egal, ob man im Arbeitszimmer oder am Esstisch gearbeitet hat. 5 Euro pro Tag sind möglich, maximal 600 im Jahr. Geringverdiener können sich auch freuen, der Mindestlohn steigt. Letztes Jahr lag er noch bei 9,35 Euro. Jetzt wird er stufenweise erhöht. Von 9,50 Euro bis auf 10,45 Euro am 1. Juli 2022. Neue Regel beim Immobilienkauf. Ist ein Makler beauftragt, sollen sich im Grundsatz zukünftig Käufer und Verkäufer die Maklergebühren teilen. Teurer wird der Personalausweis. Statt 28,80 kostet er 37 Euro. Außerdem dürfen Passbilder ab dem 2. August nur noch von zertifizierten Fotografen erstellt werden. Die schicken die Bilder dann digital an die Passbehörde. Fälschungen sollen so verhindert werden. Auch die Behörden machen solche Fotos gegen eine Gebühr von 6 Euro. Damit sind Fotografen nicht zufrieden.
Dadurch, dass die Behörde eben die Möglichkeit hat, für angeblich 6 Euro eben so ein Passbild anzubieten, das für den Fotografen ein Geschäft kaputt macht. Also weil kein Fotograf kann ein Passbild für 6 Euro anbieten.
Und neu dieses Jahr auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ist einer krank, wird zukünftig der Hausarzt die Krankmeldung digital an die Krankenkasse schicken. Für die Meldung bei den Arbeitgebern sind allerdings weiterhin die Kranken selbst zuständig.
Okay, guter Start ins Jahr, würde ich sagen. einiges Sinnvolles, anderes, was mir Bauchschmerzen macht. Die Teuerung vor allem der Spritpreise ist, was Klima und natürlich Umweltpolitik angeht, unbedingt notwendig. Nichtsdestotrotz ist das eine erhebliche Ausgabe, vor allem für Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, die mit dem Auto einfach überall hin müssen, weil die Infrastruktur entsprechend nicht ausgebaut ist. Da hatte ich auch schon gestern eine Diskussion bei Twitter. Also die Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer steigt die Pendlerpauschale dann. Momentan sind es 30 Cent pro gefahrenen Kilometer, eine Richtung. Und ab dem 21. Kilometer steigt das um 5 Cent, also auf 35 Cent pro gefahrenen Kilometer. Erstmal muss man ja diese 20 Kilometer zur Arbeit fahren. Dann ist das nur für den Arbeitsweg und die meisten Menschen im ländlichen Raum benutzen das Auto, abgesehen von dem Weg zur Arbeit, hauptsächlich für private Fahrten. Also nicht aus Jux und Dollerei, sondern um zum Arzt zu kommen, die Kinder zur Schule zu fahren, weil auch nicht immer der Bus fährt. Aktuell vielleicht weniger wegen Corona, nichtsdestotrotz. Die Kinder müssen ja auch unter anderem zu Vereinen, ja. Das hat alles mit Fahrtätigkeit zu tun, alles mit dem Auto zu tun. Das ist eine zusätzliche Ausgabe. Und das Jahr 2021 wird ein teures Jahr. Wirklich alle Kosten steigen, abgesehen von der Explosion, die uns erwartet im Bereich von Kranken- und Pflegeversicherung, aufgrund auch von Corona. Die Kassen sind halt leer. Es gibt unter anderem schon eine Warnung der verschiedenen Krankenhäuser, dass sie ihr Personal nicht mehr bezahlen konnten. Also vielleicht ist 2021 auch das Jahr, in dem wir uns mal grundlegend Gedanken um das Gesundheitssystem machen, weil wir haben gesehen, Krankenhäuser, die auf Profit ausgelegt sind, stoßen ja absolut an ihre Grenzen. Ja? Und wenn wir 2021 eine Bundestagswahl haben, dann können wir absolut keine Partei wählen, Grüße an die FDP und die CDU, CSU, deren Inhalt es ist, dass alles in einem Staat irgendwie wie ein Unternehmen zu funktionieren hat. Aber diese grundsätzlichen Dinge der Daseinsvorsorge und Fürsorge, unter anderem auch was Gesundheit angeht, kann nicht auf Profit ausgelegt sein. Ich sage nicht, dass jeder Mensch nicht auch ein bisschen für sich selbst verantwortlich ist, was die Gesundheit angeht. Also man sollte schon gesund leben, ja. Aber das muss auch in irgendeiner Art und Weise das System hergeben, in dem man lebt. Unter anderem kann man halt nur dann gesund leben, wenn man die finanziellen Mittel dafür hat. Viele Menschen sind zunehmend auf die Tafel angewiesen, vor allem im hohen Alter. Und wenn sie dann auf ein Gesundheitssystem treffen, wo man unter anderem auch kilometerweise zum nächsten Krankenhaus fahren muss oder zum nächsten Arzt, wenn überhaupt noch ein Hausarzt in der Nähe ist, das sind so alles Probleme, mit dem sich unter anderem der Einmischen-Podcast beschäftigt, der Alias-Podcast, die verschiedensten Podcasts in unserer Podcast-Bubble. Aber worauf wir während der Bundestagswahl auch die verschiedenen Kanzlerkandidatinnen, also Grünen können ja theoretisch noch eine Kandidatin aufstellen, auch mal ansprechen sollten. Ja? Also wie stellt ihr euch denn das vor mit der Daseinsvorsorge und dem Gesundheitssystem? Sind wirklich alles auf Profit ausgelegt? Wir haben in Brandenburg das Klinikum Niederlausitz gehabt, das eins der Kliniken war, das mit der höchsten Belegschaft an Corona-Patienten. Und während dieser Krise, in der zweiten Welle, hat sich der Kreistag damit beschäftigt, eine Teilprivatisierung dieses Krankenhauses zu machen. Ich meine, das ist doch völlig irre. Völlig irre. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann das nachvollziehen, aber nein, ich kann es nicht nachvollziehen, wie ein Kreistag während der zweiten Corona-Welle mit der massiven Belastung des Krankenhauses sagen kann, also wir teilprivatisieren jetzt dieses Krankenhaus, was massive Auswirkungen auf jeden einzelnen Mitarbeiter dieses Krankenhaus haben würde. Also Arbeitszeiten, verschiedene Werksverträge etc. pp. Und auch die Tarifbindung, also darüber haben wir ja auch im Alias Podcast genügend geredet dieses Jahr, wie unter anderem die verschiedenen kommunalen Träger ihre Krankenhausmitarbeiter behandeln, was natürlich auch nicht sein kann, was aber hauptsächlich daran liegt, dass Krankenhäuser diesem Gewinnmaximierungsdruck oder diesem, ich muss wie ein Unternehmen funktionieren und darf nicht zu viel miese machen, Druck unterliegen, auch wenn sie in Hand von kommunalen Einrichtungen wie der Stadt oder Gemeinde sind. Und das darf einfach nicht mehr sein. Und dieser Druck kommt unter anderem auch von den privatisierten Krankenhäusern, die natürlich auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind, weil die Investoren das, was sie investieren in dieses Krankenhaus, mit so viel Rendite wie möglich zurückhaben wollen. Und das ist ein Problem in ganz Deutschland. Und das muss Wahlkampfthema sein. Also wenn etwas Wahlkampfthema ist, abgesehen von einer vernünftigen Steuerreform und Vermögensabgabe, ja, muss es die Frage sein, wie stellen wir unser Gesundheitssystem in Zukunft auf? Es darf ruhig die Forderung an die Menschen geben, lebt mal gesünder. Aber gleichzeitig muss dieses Lebt mal gesünder auch finanzierbar sein und Gesundheit darf nicht auf Gewinnmaximierung ausgelegt sein. So viel dazu. Und der ABB hat noch einen zweiten Part zum Thema, wie starten wir ins Jahr 2021 gemacht. Und hierbei geht es hauptsächlich um Menschen, Hartz-IV-Empfänger, die vor allem unter anderem auch unter dem Corona-Jahr gelitten haben, um die sich aber wenig gekümmert wurde. Und hier wird mal eine minimale Erhöhung des Hartz-IV-Satzes erwähnt. Und dazu gleich noch was.
Empfänger von Arbeitslosengeld II bekommen im neuen Jahr mehr Geld. Für Alleinstehende steigt der Regelsatz ab dem 1. Januar um 14 auf 446 Euro monatlich. Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren steigt der Satz um 45 Euro. 1 Euro mehr gibt's für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Für Kinder bis 5 Jahre steigt der Satz auf 283 Euro. Wegen der Covid-19-Pandemie wurde der erleichterte Zugang zu den Sozialleistungen bis 31. März verlängert.
Dieses Thema vereinfachter Zugang zu Hartz IV bedeutet ja hauptsächlich auch, dass erstmal nicht gefragt wird nach deinen Vermögenszuständen. Also hast du was angespart? Kannst du dein Haus verkaufen? Kannst du sofort aus der Wohnung ausziehen, die du bewohnst? Da wird halt noch nicht gecheckt. Darfst du dir diese Wohnung überhaupt noch leisten? Oder muss der Staat dafür eintreten, dass du in so einer großen Wohnung lebst? Weil es gibt ja einen bestimmten Satz an Quadratmetern, die dir als Hartz IV-Empfänger dann zustehen. Wehe, es sind zu viel, dann darfst du von deinem Hartz-IV-Satz die zu vielen Quadratmeter bezahlen, was natürlich bei dem Satz, den man hat, absolut unmöglich ist. Ich habe immer noch vor, eine spezielle Folge beim Einwischen Podcast auch 2021 zu machen zum Thema Hartz-IV-Regelsätze. Der wurde, wie in dem Beitrag hier erwähnt, jetzt zwar erhöht, aber vielleicht ist es euch aufgefallen. Es gab keine Erhöhung für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre. Da ist der Satz gleich geblieben. Und lustigerweise kann man sich vielleicht nicht denken, aber auch diese Kinder haben höhere Ansprüche zunehmend, weil die wachsen auch. Aber anscheinend ist der Arbeitsminister und die Bundesregierung nicht der Meinung, dass die mehr Geld brauchen, weil die sind ja bisher mit wenig klargekommen, also kommen sie auch in Zukunft mit wenig klar. Und angesichts der Zahlen, das komme ich bei einem anderen Beitrag heute nochmal drauf zu sprechen, an Billionären, die zugenommen haben, angesichts der Tatsache, dass, wie die FAZ berichtet, unter anderem die Deutschen ja so viel Vermögen angespart haben wie noch nie, muss man sich schon mal fragen, wo ist denn dieses Vermögen? Ich kann dir sagen, also auf meinem Konto ist es nicht, auf dem Konto der Zuschauer und Zuhörer vermutlich auch nicht. Es ist auf den Konten derer, die gut durch die Krise gekommen sind oder als Krisengewinnler zu sehen sind. Und das sind die Leute, die davor schon viel hatten. Also Vermögende sind vermögender geworden. Menschen mit mittlerem oder unterem Einkommen oder die Ärmsten der Gesellschaft haben eher verloren in dieser Pandemie. Und der Staat kümmert sich einfach zu wenig darum. Es ist davon auszugehen, dass viele Menschen, die sich so in der Mittelschicht sehen, aber tatsächlich eher so untere Mittelschicht sind, jetzt absolut den Boden unter den Füßen verlieren im Frühjahr diesen Jahres 2021, weil das mit der Impfung halt nicht so klappen wird wie gedacht. Das wirtschaftliche Leben wird auch nicht von heute auf morgen zurückkehren. Und welche Langzeitfolgen Corona auch bei der jüngeren Generation gesundheitlich alleine hat, wissen wir noch gar nicht. Und das wird sich auch wirtschaftlich auswirken auf diese Gesellschaft. Also 2021 eine massive Flut an Themen, was das Thema Generationengerechtigkeit angeht, was das Thema soziale Gerechtigkeit angeht, was das Thema finanzielle Absicherung der Ärmsten allein in der deutschen Gesellschaft angeht. Deswegen gerne ein Augenmerk darauf haben, was Menschen helfen würde, was auch der Wirtschaft helfen würde, sind vernünftige Regelsätze. Mehr Geld für die Ärmsten der Gesellschaft würde bedeuten, dass dieses Geld direkt in den Wirtschaftskreislauf einfließt. Denn arme Menschen geben ihr Geld sofort aus, unter anderem für besseres Essen oder für neue Anschaffungen, wie zum Beispiel, also das kann sich ja heutzutage jemand, der Hartz IV hat, überhaupt gar nicht mehr leisten. Eine neue Mikrowelle, ein neuer Ofen, eine neue Waschmaschine. Also das sind alles so Anschaffungen, die man sich als Hartz IV-Empfänger gar nicht leisten kann, wo das Geld, was unter anderem der Staat direkt diesen Menschen geben könnte, aber sofort wieder in das Anschieben auch der Binnenwirtschaft fließen würde. Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich aktuell eine Deflation haben, absolut notwendig. Aber angesichts dessen, wie die CDU, CSU, unter anderem auch Herr Merz oder Herr Brinkhaus oder auch Angela Merkel bei der letzten Generaldebatte argumentiert haben, ist es kaum zu erwarten, dass sie vernünftig auf diese Deflation reagieren werden. Also wenn es so bleibt und wenn wir in einer Deflation bleiben, was für eine Exportwirtschaft wie Deutschland eine absolute Katastrophe ist, weil Deflation heißt, keiner kauft mehr was. Also das ganze Wirtschaftsleben steht halt still. Menschen horten ihr Geld und es wird nicht ausgegeben. Und Wirtschaft ist aber unter anderem auch davon abhängig, dass es einen Kreislauf des Geldausgebens gibt. Ja, wenn das absolut stoppt, dann hat das wirtschaftlich fatale Folgen. An der Stelle empfehle ich mal das Gespräch mit Adam Tooze, das bei Wohlstand für alle unter anderem von Ole Niemann geführt wurde. Und ich empfehle auch sein Buch von Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung, wo er sich mit der Wirtschaftspolitik der Nazis beschäftigt. Und da geht es auch darum, wie die Weimarer Republik eigentlich durch die Deflation zu Schaden gekommen ist und dann im Endeffekt auch darüber zerbrochen ist, diese erste Demokratie in Deutschland. Nicht die Inflation hat Deutschland, also hat die Demokratie in Deutschland kaputt gemacht und hat uns den Nazis sozusagen in die Arme gejagt, sondern es war die Deflation, die weltweite Deflation zu diesem Zeitpunkt. Und diese Gefahr besteht immer noch. Ich sage nicht, dass es eine Gefahr gibt, dass das Menschen dann massiv zur AfD treibt, aber eine Deflation ist eine definitiv größere Gefahr, unter anderem für die Demokratie, als eine Inflation, die man leichter in den Griff bekommt, aber vor der hauptsächlich Ökonomen in Deutschland permanent Angst machen. Aber die Inflation ist tatsächlich aktuell nicht das Problem, sondern die Deflation. So, wie gesagt, 2021 wird ein Superwahljahr. Nicht nur der Bundestag wird neu gewählt, sondern auch verschiedene Landtage werden neu gewählt. Ja, an der Stelle, wir wollen uns, also wir, Frank Staudinger und ich, im Wahllokal Ost auch mit den verschiedenen Landtagswahlen beschäftigen. So am Anfang des Jahres so Thüringen nicht so sehr, weil das haben wir ja erst gemacht. Und dann ist passiert, was ihr wisst. Ja, Herr Kemmerich hat sich von der AfD wählen lassen und die CDU hat mitgemacht und das war ein großes Tohuwabohu. Aber was die Wahlprogramme angeht, erwarten Frank und ich für Thüringen keine große Änderung. Nichtsdestotrotz werde ich das hier natürlich begleiten im Einmischen-Podcast und mal sehen, was hier für den Brandaktuell-Podcast an Clips übrig bleibt. Ich erwarte jedenfalls einen Durchmarsch der linken Partei aus nachvollziehbaren Gründen. Die CDU hat sich völlig deklassiert. Die FDP ist ja sonst auch im Osten eher nicht existent und hat damit wahrscheinlich auch den Rest an Wählerschaft vergrault. Nachvollziehbar, völlig nachvollziehbar. So, aber was ich vor allem möchte, ist Augenmerk unter anderem auf die CDU, CSU dieses Jahr. Warum? Ganz einfach, weil es hier um das Thema Wirtschaftspolitik geht, um soziale Politik. Da ist von der CDU nicht so viel zu erwarten. Und ihre Politik wird aber wirtschaftlich auch völlig inakzeptabel sein, weil sie auf Mechanismen zurückgreifen, unter anderem solche Sachen wie der Trickle-Down-Effekt, der ja aktuell in einer Studie völlig widerlegt wurde. Nach 50 Jahren Trickle-Down ist endlich mal auch wissenschaftlich nachweisbar klargestellt worden, dass der Trickle-Down-Effekt, das heißt, wenn man Unternehmen eine Steuererleichterung gibt, das nicht zwangsweise unten bei den Arbeitnehmern ankommt, sondern die horten das Geld. Und davon hat übrigens auch der Wirtschaftskreislauf nichts, sondern was die Folge davon ist, ist zunehmende soziale Ungleichheit. Wer hätte es gedacht? Und das hat nur 50 Jahre gedauert, um das nachzuweisen. Nur ist das nicht bei der CDU/CSU angekommen, jedenfalls nicht bei großen Teilen dieser Partei. Unter anderem nicht bei Herrn Merz, der Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzender werden möchte. Auch nicht bei Herrn Brinkhaus, der aktuell Fraktionsvorsitzender ist und ich glaube auch nicht so richtig bei Angela Merkel. Obwohl sie es nicht so klar ausdrückt, wie bei Brinkhaus und Merz das oft rüberkommt. Ich weiß, bei Twitter dieses Wochenende wäre Merz wieder Thema, weil er gesagt hat, er möchte keine Flüchtlinge aufnehmen. Das ist halt die CDU und der CDU-Teil, den vor allem Merz vertritt. Und man kann sich darüber aufregen, nur bringt diese Aufregung und Empörung halt gar nichts, wenn man ihn inhaltlich nicht stellt. Also man könnte ja mal fragen, ja Herr Merz, was denken Sie denn in einer Rentnerrepublik, in einer Gesellschaft, die zunehmend altert, werden wir auch zunehmend Integration brauchen, auch zunehmend Einwanderung brauchen, unter anderem alleine für den Bereich Pflege, ja, also Jens Spahn jettet in der Welt rum und versucht den einen oder anderen auch für die Pflege in Deutschland zu gewinnen, ja, nicht nur in Europa, sondern auch in Mexiko, in Thailand, in Taiwan, in Korea, also das ist eine völlig verschiedene Welt, in der hier unter anderem Herr Spahn lebt und in der Herr Merz lebt. Aber das ist auch, ich glaube, die sprechen auch völlig verschiedene Wählerklientels an. Insofern, man kann sich über Herrn Merz aufregen, man kann ihn aber auch inhaltlich stellen und mit ihm diskutieren und ihn dann auch inhaltlich bloßstellen, weil es völlig sinnlos ist, was er da schreibt, von sich gibt. Was mir mehr Bauchschmerzen macht, weil das inhaltlich viel mehr geteilt wird von einer großen Masse übrigens an CDUlern, auch im Bundestag, in den Landtagen, aber vielleicht auch von der Wählerschaft, ist diese Finanz- und Wirtschaftspolitik dieser Partei. Und die könnte 2021 wirklich dann wieder zum Tragen kommen. Ist nachweislich absoluter Bullshit. Wie gesagt, Trickle-Down-Effekt, alles, was mit Neoliberalität zu tun hat. Also unter anderem jetzt ein Interview, das Herr Merz dem Handelsblatt gegeben hat, wo er meint, Olaf Scholz kenne keine Grenzen, was das Geldausgeben angeht. Also Olaf Schäuble, der vor 12 Monaten gerade mal die schwarze Null über den Haufen geworfen hat und der gerne wahrscheinlich dazu zurückkehren würde, wenn er könnte, wenn es ihm politisch passt. Ja, ich glaube nämlich nicht, dass Olaf Scholz die schwarze Null aus Überzeugung über Bord geworfen hat, sondern weil es politisch opportun war. Und das ist an sich schon ein Problem. Aber nicht mal, also Friedrich Merz, Brinkhaus, Merkel, die wollen alle dazu hin zurück. Also wir haben einen Generalsekretär unter anderem der CDU, Paul Zemiak, der gesagt hat, ich will eine schwarze Eins. Ja, also wir haben hier einen Investitionsstau sondergleichen. Ein Klimawandel vor uns, der Investitionen sondergleichen eigentlich bedürfte. Und wir haben eine Partei, die so schnell wie möglich zurück will zur schwarzen Null und dem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, den ich auch gerne kritisiere, wie gerade eben, vorwirft, er kenne keine Grenzen, was das Geldausgeben angeht. Aber wenigstens gibt er Geld aus. Sehr inkompetent in meinen Augen, weil er das macht wie immer mit einem großen Staatsfonds, der nicht abrufbar ist für die meisten Menschen und Kommunen. Nichtsdestotrotz, er stellt es zur Verfügung. Dass das nicht zwangsweise fließt, wie es fließen sollte, ist ein ganz anderes Thema. Aber diese Überzeugung ist nicht bei der CDU durchgedrungen, dass das absolut notwendig ist. Eine Investitionswelle sondergleichen wäre eigentlich notwendig. Nicht nur um die Wirtschaft anzukurbeln, nicht nur um dem Klimawandel zu begegnen, sondern weil es auch sinnvoll ist, dass ein Staat nicht wie ein Unternehmen geführt wird, sondern wie ein Staat, der für seine Bürgerinnen und Bürger Daseinsvorsorge macht. Und dazu gehört auch die Instandhaltung und der Ausbau von Infrastruktur. Es muss nicht alles Autobahn sein, ganz im Gegenteil. Es könnten zum Beispiel Großbauprojekte für Windkraftanlagen, Sonnenenergieanlagen, Investitionen in Universitäten zum Forschen sein. Forschen an Impfstoffen zum Beispiel, die dann Eigentum des Staates sind. Nur so als Idee. Das haben wir alles aufgegeben mit dem Finanzprojekt der Neoliberalen. Und die Folgen spüren wir einfach mal jetzt in der Corona-Pandemie noch mehr als je zuvor. Und da will Herr Merz hin zurück, denn sein Ziel ist es, dass die, ich zitiere, Ausgabenspirale bis 2022 beendet ist. Und da redet er nur von den Ausgaben für Corona, die wie gesagt nicht so richtig fließen, wie sie fließen sollten. Und die Tatsache, dass wir da den Klimawandel vor Augen haben, wo wir massiv investieren müssten. Und selbst ohne den Klimawandel hätten wir einen Investitionsstau von Milliarden und Milliarden, die wieder mal aufzubauen wären. Ja, die Brücken bröseln uns unter den Reifen weg und oder unter den Schienen. Und Herr Merz meint, wir geben zu viel Geld aus. Das Problem ist, dass kein Geld ausgegeben wird. Das Problem ist, dass die Kommunen kein Geld haben, um Geld auszugeben. Also, das hat auch alles Auswirkungen auf die demokratische Stabilität eines Landes. Aber Herr Merz will kein Geld ausgeben. Er will, dass das Unternehmen Deutschland geführt wird wie das Unternehmen BlackRock. Irgendwelche privaten Projekte, private Vorsorge, was die Rente angeht, was die Pflege angeht, und das angesichts einer steigenden sozialen Ungleichheit, dass das nicht aufgeht, bedarf, glaube ich, keines Mathe-Genies, sondern das kann sich jeder an einer Hand abzählen. Dass Neoliberalismus gescheitert ist. Aber aus diesem Denken kommen diese Leute, die Verantwortung in der CDU tragen, nicht heraus. Und deswegen hören wir mal kurz in die Generaldebatte des Deutschen Bundestages rein, die am 9. Dezember, glaube ich, geführt wurde, im Jahr 2020, also ist noch keine 3 Wochen her, wo unter anderem Angela Merkel und Brinkhaus sich ähnlich geäußert haben. Angela Merkel macht das natürlich ein bisschen cleverer, aber Herr Brinkhaus wird da ziemlich direkt, was das Thema Wirtschaftspolitik angeht und was das Thema Finanzpolitik angeht und in welche Richtung diese Partei gehen wird. Denn nicht vergessen, Brinkhaus ist Fraktionsvorsitzender. Angela Merkel ist Kanzlerin. Das Denken der CDU ist nicht anders als vor 20 Jahren, als die Neoliberalen hier ihren Durchmarsch machten. Die Tatsache, dass Angela Merkel dieses Leipziger Programm der CDU, wo wirklich noch mehr Neoliberalismus drin gewesen wäre, nie umgesetzt hat, war eine Machtfrage. Die CDU wird sich immer an Machtfragen ausrichten. Wenn sie denken, dass sie mit ihrem Programm durchkommen, dann werden sie das tun. Und das ist angesichts der aktuellen Umfragen auch ein bisschen beängstigend, weil die CDU die einzige Partei ist, die momentan über 30% kommt. Und mit so viel Macht im Rücken wäre ein Kanzler Merz mit einem Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus eine absolute Katastrophe für soziale Gerechtigkeit. Da würde hier Neoliberalismus à la Thatcher tatsächlich in Deutschland ankommen. Also hören wir mal rein. Angela Merkel, hier der erste Clip, redet Anfang Dezember davon, dass wir bei den Ausgaben des neuen Haushalts für das Jahr 2021 in einer Ausnahmesituation sind. Denn es ist ja ein Corona-Haushalt.
Wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation. Wir leben mit einer Herausforderung, wie sie die Bundesrepublik Deutschland noch nicht in dieser Art gekannt hat. Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln. Und das drückt dieser Haushalt aus. Und was leitet uns dabei? Uns leitet dabei, dass Deutschland ein starkes Land ist, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein wichtiger Partner in der Europäischen Nation, der NATO, bei den Vereinten Nationen, ein weltweit anerkanntes, freies, offenes, demokratisches Land und ein Land mit gesellschaftlichem Zusammenhang und einer starken Zivilgesellschaft. Und diese Stärke, das ist das, was uns leitet mit diesem Haushalt. Die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir nach Überwindung der Pandemie da wieder anknüpfen können und diese Rolle auch weiterspielen können. Das ist das, was uns...
Und das mit der Ausnahmesituation ist ganz, ganz wichtig, denn, und das kommt hier gleich im zweiten Clip zum Tragen, Angela Merkel macht ganz deutlich, dass es nur eine Ausnahmesituation sein kann, dass man so viel Geld ausgibt, dass man neue Schulden aufnimmt als Staat. Weil das darf nicht sein. Also auch Angela Merkel ist eine Anhängerin der schwarzen Null. Bloß nicht zu viel investieren. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel hat sich auch ein hohes Maß an Investitionsstau angesammelt. Also tun wir nicht so, als sei das die beste Kanzlerin aller Zeiten gewesen. Das war eine Kanzlerin des geringstmöglichen Widerstandes. Was auch bedeutet hat, dass die soziale Ungleichheit in diesem Land zugenommen hat. Bloß kein Streit, alles so lassen, wie es ist. Bloß keine Investitionen, weil wir wollen ja sparen für die zukünftigen Generationen. Aber dieses Sparen geht auf Lasten der zukünftigen Generationen, auch unter anderem im Klima, in der Klimapolitik. Natürlich habe ich, was die Teuerungen angeht, vor allem als jemand, der im ländlichen Raum lebt, Probleme. Nichtsdestotrotz sehe ich die Notwendigkeit, sich auf den Klimawandel einzustellen und darauf zu reagieren. Aber die Politik macht halt immer genau das, was unbedingt notwendig ist. Wie zum Beispiel, wir machen mal alles teurer, ohne das sozial auszugleichen. Ja? Und dass dann die Wut und die Frustration unter anderem auf die Klimabewegung steigt, auf das Thema Klimapolitik an sich und das natürlich dann auch den Grünen angelastet wird, ist ja gar keine Frage. Das wird nie übrigens Angela Merkel angelastet. Das wird nie der CDU/CSU angelastet. Darüber müsste man natürlich sich auch mal Gedanken machen, wie es sein kann, dass wir eine Gesellschaft haben, in der die Kosten für die unteren und mittleren Einkommen zunehmend steigen, die steuerliche Belastung überhaupt bei denen am höchsten ist. Aber wenn es um die Konsequenzen geht, nie der Partei angelastet wird, die hier seit Jahrzehnten die Kanzlerin stellt. Oder Kanzler, ja. Von 70 Jahren Bundesrepublik hat, glaube ich, die CDU 50 Jahre lang den Kanzler gestellt und hat nie unter den Folgen ihrer Politik irgendwie leiden müssen, was die Wahlergebnisse angeht. Nichtsdestotrotz, Angie will betonen, dass das mit den Ausgaben eine absolute Ausnahme ist und wir leben in einer Pandemie. Und deswegen darf das nur eine Ausnahme bleiben. Wir dürfen die zukünftigen Generationen nicht zu sehr belasten, was die Ausgaben angeht. Und die CDU ist auch unter Angela Merkel, diesem schwarzen Nullduktus, verpflichtet. Investitionen als staatliche Ausgaben sehen sie nicht als Plus, also als Schaffung von Werten für den Staat und die Gesellschaft, sondern als absolutes negatives Element von staatlicher Tätigkeit. Weil eigentlich müsste ja die CDU private Leute irgendwie anhalten, das zu machen. Also am liebsten wäre das, glaube ich, der CDU auch unter Angela Merkel, wenn private Unternehmen hier bestimmte Werte schaffen, die sie dann aber auch bezahlen lassen von Bürgerinnen und Bürgern. Und das kann es natürlich nicht sein. Und deswegen, zweiter Clip, Angie betont nochmal, dass wir hier eine Finanzpolitik haben unter der CDU, die sich auch nicht ändern wird. Und es tut ihr, glaube ich, auch in der Seele ein bisschen weh, dass sie so viel Geld ausgeben muss.
500 Milliarden Euro umfasst der Bundeshaushalt 2021, über den wir ja seit gestern sprechen. Nach einer Neuverschuldung im Jahre 2020 von 218 Milliarden Euro, auch 2021 haben wir auch 2021 neue Schulden in Höhe von fast 180 Milliarden Euro veranschlagt. Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung ist alles andere als leicht. Das fühlt und spürt jeder hier. Und wir hatten viele Jahre, in denen wir nicht mehr über neue Schulden sprechen mussten, sondern einen ausgeglichenen Haushalt hatten. Und wir müssen uns auch immer wieder vergegenwärtigen, was öffentliche Schulden bedeuten. Es bedeutet natürlich die Belastung künftiger Haushalte. Es bedeutet die Notwendigkeit, das zurückzuzahlen. Und es bedeutet Einschränkungen für künftige Ausgaben und für künftige Generationen. Aber, und das ist das, was für uns wichtig ist, und dafür bin ich sehr dankbar, dass die Mehrheit dieses Hauses das genauso sieht.
Und wir dürfen nie vergessen, man kann das auch von der CDU und von Konservativen einfordern, soziale Gerechtigkeit. Das Grundgesetz gibt uns einen Sozialstaat. Der sollte auch ausgeglichen sein und der ist zunehmend nicht ausgeglichen. Also jedes Mal, wenn Herr Merz, Angela Merkel, Brinkhaus oder eure CDU-Kandidaten vor Ort von sozialer Marktwirtschaft sprechen, dann solltet ihr sie mit Fakten hinterfragen. Also wo ist denn die soziale Marktwirtschaft, wenn wir 5 Millionen Kinder in Armut haben? Wo ist denn die soziale Marktwirtschaft, wenn Menschen zunehmend zu Tafel gehen? Wo ist die soziale Marktwirtschaft, wenn Rentnerinnen und Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ein Wachstum erleben an Armut von 60% in den letzten Jahren? Also die Kategorie der Menschen, die in Armut leben, ist gerade bei Rentnern und Pensionären in Deutschland in den letzten Jahren durch die Decke gegangen unter der CDU. Also wo ist denn da die soziale Gerechtigkeit und die Leistungsgesellschaft? Das sind alles ideologische Ideen, die diese Partei hat, die in der Realität niemals angekommen sind. Und dann sollten sie mal ihre Politik hinterfragen. Unter anderem wäre es sinnvoll, in der Pandemie jetzt oder gerade wegen der Pandemie, in der vor allem die Reichen profitiert haben, mal ein paar Zahlen, also seit Beginn der Pandemie in den USA gibt es 56 neue Billionäre. In Deutschland gibt es aktuell ein Geldvermögen von 7,1 Billionen Euro. Das ist nicht gerecht verteilt. Also das ist nicht auf eurem Konto, das ist nicht auf meinem Konto, das ist auf den Konten unter anderem dieser Familienclans wie von Klatten, ja, oder Quandt. Die haben in der Pandemie absolut profitiert und werden dafür nicht besteuert, sondern deren Unternehmen melden noch Kurzarbeit an und werden dann noch staatlich gefördert, ihre Mitarbeiter nicht vernünftig zu bezahlen. Und das kann absolut nicht sein. Das kann auch 2021 bei der Wahl nicht irgendwie als Thema unter den Tisch fallen. Und man darf, man muss von einer konservativen Partei auch eine Vermögensabgabe, Vermögenssteuer einfordern. Eine vernünftige Erbschaftssteuer. Wo ich im Einmischung-Podcast sicherlich noch mehrmals drauf eingehen werde. Weil wir haben keine vernünftige Erbschafts- und Schenkungssteuer in diesem Land. Wir haben einen Witz, sonst nichts. Und warum kann man das von Konservativen einfordern? Naja, ganz einfach. Weil unter konservativen Kanzlern es jahrzehntelang eine Vermögenssteuer gab, die jetzt nicht mehr erhoben wird. Nichtsdestotrotz könnte eine CDU das genauso gut wieder einführen wie eine SPD oder eine Linke oder eine Grüne Partei. Niemand verhindert das. Die OECD fordert es praktisch von Deutschland, eine Vermögensabgabe zu machen. Und was sagt unsere Kanzlerin auf die Frage der Linken bei der letzten Generaldebatte dazu?
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, in der vergangenen Woche am Freitag wurde ja hier ein Rekordhaushalt beschlossen, die Schuldenbremse ausgesetzt und sie soll ab 2020 wieder gelten. Nun ist die Frage, dass sich ja spätestens dann die Frage ganz deutlich stellt, wer soll die Pandemierechnung bezahlen? Soll es Ihrer Meinung nach Einschnitte geben im sozialen Bereich oder wollen Sie dafür sorgen oder sorgen lassen, dass es eine Einnahmeerhöhung gibt, zum Beispiel indem man die Vermögenden, die Multimillionäre und Milliardäre stärker heranzieht?
Ich glaube, dass die Hauptaufgabe ist, um dann wieder eine gute und eines Tages wieder eine ausgeglichene, also zuerst innerhalb der Schuldenbremse und dann wieder in einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, dass die Kernaufgabe heißt, wie schaffen wir Wachstum? Denn über Wachstum können wir auch mehr Einnahmen generieren und das wird die Strategie sein, der ich mich verpflichtet fühle.
Nachfrage?
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Meine Nachfrage lautet, wir haben ja heute gehört, dass der Sozialverband VDK, den wir ja alle kennen und unterstützen und schätzen, den Vorschlag einer Vermögensabgabe unterbreitet hat. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?
Ich will vielleicht noch hinzufügen, anschließend an die letzte Antwort, dass wir keine Einschnitte bei sozialen Ausgaben planen, damit es klar ist, also damit hier keine Legenden gestrickt werden, weil ich das nicht gesagt habe. Und zweitens, an eine Vermögensabgabe denke ich und ich denke meine Fraktion nicht.
Aber wie gesagt, es ist nicht nur Angela Merkel, es ist diese ganze Partei, die, was Wirtschafts- und Finanzpolitik angeht, irgendwie im 20. Jahrhundert stecken geblieben sind und sich nicht vorstellen können, Geld auszugeben. Also es scheint ihnen persönlich weh zu tun, wenn sie Geld ausgeben müssen für Sachen, die tatsächlich der breiten Bevölkerung gut tun oder der ärmeren Bevölkerung dieses Landes. Wehe, wehe, man gibt einen Euro zu viel für Hartz-IV-Empfänger aus. Das kann nicht sein, weil diese Leute wollen ja nicht arbeiten. Ja? Die wollen es einfach nicht doll genug. Deswegen kommen sie in dieser Gesellschaft nicht voran, deswegen sind sie arm. Das ist so die Denkweise, glaube ich, bei der CDU teilweise. Nicht bei allen. Aber doch bei den Leuten, die was zu sagen haben und die tatsächlich Veränderungen herbeiführen könnten aufgrund der Tatsache, wo sie sitzen. Und deswegen noch ein bisschen was von dem, was Herr Brinkhaus von sich gegeben hat, der Fraktionsvorsitzende der CDU, der sich übrigens anscheinend nicht so gut mit Herrn Söder versteht, weswegen ich es vielleicht gar nicht so schlecht finden würde, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat werden würde. Dann wäre Brinkhaus definitiv nicht der geeignete Fraktionsvorsitzende. Und Söders Politik mit den Grünen würde tatsächlich auch Ausgaben erfordern. Ich bin mir ziemlich sicher, daran hätte man dann auch einiges auszusetzen, weil sie sonderlich unternehmensfreundlich sein werden. Nichtsdestotrotz wären es Ausgaben, die ja Herr Brinkhaus absolut nicht wirklich will. Er hat eine spezielle Herangehensweise an das Thema Wiederaufbau nach der Pandemie. Vor allem ist dieser Haushalt auch für ihn eine Sondersituation, die sich so nicht wiederholen darf. 2022 ist für ihn auch Schluss mit dem Ausgeben, mit dem Schuldenaufnehmen, weil das ist eine Generationenfrage. Weil es kann nicht sein, dass wir die zukünftigen Generationen mit Schulden belasten.
Wir sehen aber auch am Haushalt, dass das ein ganz besonderer Haushalt ist, dass es ein Corona-Haushalt ist. 179 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist nicht das, was die Union sich gewünscht hat, weil es für uns auch eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Und nur um das aufzugreifen, was eben in der Debatte gesagt worden ist und auch gestern in der Finanzdebatte. Es ist eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass diese Belastung, die in unserer Generation entstanden ist, auch möglichst von unserer Generation getragen wird. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verbietet es sich, das auf ewig nach hinten zu strecken. Andere Generationen, andere Politiker, die hier in 20, 30, 40 Jahren sitzen werden, und diese Ahnung haben wir doch alle, die werden ihre eigenen Probleme haben, die sie auch finanzieren müssen. Und deswegen ist es richtig, was die Haushälter gemacht haben, dass wir eine kurze Tilgungsfrist gemacht haben und dass wir auch 2026 damit anfangen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, Generationengerechtigkeit bedarf eigentlich des Geldausgebens. Vor allem, was die Klimaproblematik angeht, was soziale Gerechtigkeit angeht, so und so, und was Bildungspolitik angeht und überhaupt jedes Thema in dieser Gesellschaft, bedarf des Geldausgebens. Vor allem eines Staates, weil der Staat kein Unternehmen ist. Ich glaube, irgendwann rede ich mir den Mund fusselig, dass ein Staat nicht wie ein Unternehmen geführt werden kann, weil der Sinn, also das Ziel des Staates, ist ein gutes Leben der Bürgerinnen und Bürger in diesem Staat. Unter anderem auch ein sicheres Leben, ja, auch sozial sicheres Leben mit der Chance zum Aufstieg, ja. Das alles bedarf eines Staates, der auch Geld ausgibt. Natürlich verantwortungsbewusst. Nichtsdestotrotz muss er Geld ausgeben. Die Infrastruktur muss er erhalten. Aber das ist alles mit Herrn Brinkhaus nicht zu machen und mit dieser CDU. Was das Thema Klimawandel angeht, das hat Herr Brinkhaus in der Generaldebatte auch angesprochen. Vielleicht kann ja jemand raten, aber Herr Brinkhaus meint, Nachhaltigkeit, das regelt der Markt ganz alleine.
Und wenn ich über diese ganzen Zukunftsthemen rede, dann reden wir natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit, was übrigens mehr ist als Umweltpolitik, das wird leicht vergessen. Und wenn wir über dieses Thema Nachhaltigkeit reden, dann muss ich sagen, wir haben da gerade im letzten Jahr während der Corona-Krise sehr, sehr viel gemacht. Weil natürlich der Umweltverbrauch, weil der Klimawandel keine Pause macht in der Corona-Krise. Das ist richtig. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam ganz, ganz viel aus dem Klimapaket aus dem Herbst 2019 bereits umgesetzt haben. Ich bin froh und glücklich, dass es uns gelungen ist, in dem Corona-Konjunkturpaket sehr, sehr viele Ausgaben für Klimaschutz zu verankern. Es ist richtig, dass wir als Ergebnis des Autogipfels Elektromobilität und emissionsärmere Nutzfahrzeuge fördern. Und insofern ist da viel, viel gemacht worden und auch viel Geld bereitgestellt worden, gerade in der Corona-Krise. Und da rede ich noch gar nicht über Technologie und Innovation wie beispielsweise Wasserstoff und viele, viele andere vielversprechende Sachen, weil wir glauben, dass Technologie und Innovation im Kampf gegen den Klimawandel mehr bringt als Verbote, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir müssen weitermachen. Und wir würden uns wirklich wünschen, dass es uns auf europäischer Ebene gelingt. Und ich weiß, die Grünen finden das gar nicht so gut, Frau Baerbock. Dass wir diesen Emissionshandel, der sehr, sehr erfolgreich war, übrigens auch in der Luftfahrtindustrie, die Lufthansa unterliegt dem Emissionshandel, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir diesen Emissionshandel auch auf die Bereiche Mobilität und auf die Bereiche Wohnen und Wärme ausdehnen können, weil der Markt wird dort bessere Lösungen haben. Und jetzt den Klimawandel zum Anlass zu nehmen, den Markt zu diskreditieren, halte ich für falsch. Der Markt ist die Lösung und Technologie und Innovation sind die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel und nicht das Hindernis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir das alles zusammen machen...
Dann dürfen wir dann in 50 Jahren alle schwimmen gehen. Und zwar in Hamburg. In der Altstadt. Ich meine, wer die Folge gesehen hat beim Alias-Podcast mit Lynn, weiß, wir sind am Arsch. Diese Realitätsverweigerung, unter anderem von Herrn Brinkhaus, dass der Markt das regelt mit dem Klimawandel und dass der Emissionshandel ja so viel bringt, das ist natürlich absoluter Bullshit. Das ist das Verdrängen des Problems, das Wegschieben aus Deutschland an ärmere Länder des Problems. Die Emissionen gehen nicht runter, wenn man sie irgendwie auf dem freien Markt handelt. Und der Markt findet keine Lösung. Und die Technologie alleine ist auch nicht die Lösung. Ein Umdenken des Wirtschaftssystems wäre die Lösung. Aber Umdenken ist für Herrn Brinkhaus nicht möglich. Allein die Tatsache, wie er darauf antwortet, wie wir aus der Corona-Krise rauskommen, macht es, glaube ich, ganz deutlich. Denn er will sich nicht raussparen, was ich ja gut finde, aber was im Endeffekt auch seinen Argumenten widerspricht, denn er will zurück zur schwarzen Null. Also er will sich schon raussparen, aber nur bei den Leuten, die es eigentlich notwendig hätten, dass der Staat ihnen Geld gibt. Er will auch keine höheren Steuern, ja, also höhere Belastung für andere, das will er auch nicht. Also die anderen sind natürlich sein reiches Klientel, aber dass er das natürlich nicht will, ist nachvollziehbar. Seine Antwort auf eine Wirtschaftskrise ist, wir müssen da rauswachsen. Aus etwas rauswachsen, wenn wir uns mit dem Thema Klimapolitik beschäftigen, ist natürlich absoluter Irrsinn, wenn diese Idee, dass unendliches Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen für immer möglich ist. Auch da braucht es, glaube ich, kein Mathe-Genie, um ihm zu erzählen, dass das Bullshit ist, was er da sagt. Also Wirtschaft immer wachsen lassen, ist angesichts der Klimaproblematik eine falsche Antwort. Aber wie will denn Herr Brinkhaus das machen? Naja, ganz einfach. Er will es mit dem Trickle-Down-Effekt machen. Und vielleicht könnt ihr raushören, wie er diesen Trickle-Down-Effekt etablieren möchte in Deutschland. Nach 2021, nach der Bundestagswahl.
Und das Stichwort Zukunft, das sollte uns auch leiten. Wir haben heute zu Recht sehr viel über Corona und die Bewältigung der Pandemie geredet. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Welt dreht sich weiter. Und wir müssen uns auf die Welt vorbereiten in der Nach-Corona-Zeit. Und deswegen ist diese Generaldebatte auch der Ort, wo wir über die Themen reden müssen, die uns nach Corona in den nächsten Jahrzehnten bewegen. Und da ist zunächst einmal meines Erachtens das Thema Wirtschaftspolitik. Ich fordere ja nochmal eine Renaissance der Wirtschaftspolitik. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die anderen schlafen nicht. Es ist so, dass China, aber auch Frau Bundeskanzlerin, asiatische Demokratien durch entschlosseneres Handeln schneller aus dieser Pandemie rauskommen als wir und dass die diesen Wettbewerbsvorteil auch nutzen. Und dieser Wettbewerbsvorteil richtet sich gegen uns und deswegen müssen wir Wirtschaftspolitik machen. Und der zweite Grund ist, es wird ja immer gefragt, wie kommen wir aus dieser Krise raus? Wie werden wir diese finanziellen Belastungen auch tragen? Ich kann Ihnen eins sagen, es gibt die einen, die sagen, wir müssen uns daraus sparen, das wird nicht funktionieren. Es gibt die anderen, die sagen, wir müssen uns daraus besteuern, Herr Scholz. Auch das wird nicht funktionieren, das wird wirtschaftliche Entwicklung abwürgen, wenn wir die Steuern erhöhen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir aus dieser Krise rauswachsen. Rauswachsen durch gute Wirtschaftspolitik. Und dafür brauchen wir ein vernünftiges Unternehmenssteuerrecht. Das wird von unserem Koalitionspartner immer wieder blockiert. Aber wir kämpfen trotzdem weiter. Wir brauchen verlässliche Energiepreise. Wir brauchen auch einen Abbau der Bürokratie. Ich habe ja mal ein Belastungsmoratorium vorgeschlagen. Das hat bei unserem Koalitionspartner Herrn Mützenich keine Begeisterung hervorgeworfen. Das ist denunziert worden als Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Schleifung von Arbeitnehmerrechten. Das ist nicht unser Ansatz. Mittelständische Unternehmen wollen keine Arbeitnehmerrechte schleifen. Mittelständische Unternehmen wollen keine Steuern hinterziehen. Und das ist ein komisches Verständnis von Wirtschaft, liebe Kollegen.
Ich bin die Letzte, die sich einem vernünftigen Steuerreformangehen verweigern würde. Nichtsdestotrotz, Herr Brinkhaus will hier nur eine Entlastung von Unternehmen. Das kommt natürlich vor allem größeren Unternehmen am allermeisten zugute. Nicht den mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern oder Selbstständigen, sondern den großen Unternehmen. Und davon hat keiner was. Und das Problem ist, dass er nicht ganzheitlich denkt. Er will keine große Steuerreform wie Anfang des 20. Jahrhunderts unter anderem in der Weimarer Republik auch gemacht wurde. Wo es dann tatsächlich zu größeren Umverteilungen kam und zur Vereinfachung des Steuersystems. Er will einfach nur die Reichen entlasten. Und das war's. Und er hofft, dass daraus dann die entsprechenden wirtschaftlichen Effekte entstehen, also Trickle-Down-Effekt, der, wie gesagt, wird wissenschaftlich nachgewiesen, absoluter Bullshit ist. Und das ist seine Antwort auf eine wirtschaftliche Krise, in der wir uns mit Deflation beschäftigen. Also in einer Krise, in der Unternehmen auch das Geld, das sie mehr bekommen, was ja schon vorher immer so war, noch mehr an sich halten werden und damit Bullshit machen werden. Sie geben es nicht weiter an die Arbeitnehmer. Ganz im Gegenteil, sie behalten es für sich und kaufen davon Aktienpotenziale auf oder was auch immer. Auf alle Fälle machen sie nichts Vernünftiges und geben es in den Wirtschaftskreislauf zurück, sondern es bleibt dem Wirtschaftskreislauf entzogen und sammelt sich dann irgendwo bei den Billionären an, die dann entstehen, unter anderem in den USA oder auf irgendwelchen Geldvermögenskonten von sehr, sehr reichen Clans wie Klatten und Quandt. Und das ist die Antwort von Herrn Brinkhaus auf eine Wirtschaftskrise, die wir so unter anderem seit der Weimarer Republik nicht mehr erlebt haben. Mit Deflation. Herzlichen Glückwunsch, Herr Brinkhaus. Ihr wissenschaftliches und finanzielles Denken ist absolut gefährlich. Für den sozialen Zusammenhalt und für die Demokratie an sich. Das ist völlig irre, was er da sagt. Ich meine, wie gesagt, eine ganzheitliche Steuerreform, die auch Entlastung unter anderem für die mittleren Einkommen bringt, wäre ich auch für eine Unternehmenssteuerreform. Gar keine Frage. Aber es nur für diese Lobbybereiche zu machen, ist verrückt. Angesichts der sozialen Ungleichheit in diesem Land. Und Entbürokratisierung, damit kommt die CDU übrigens auch immer. Unternehmen die Möglichkeit zu geben, zu machen, was sie wollen, ohne dass das kontrolliert wird, ohne dass vorher angefragt wird, was macht ihr denn da, was sind das für Bauprojekte, gibt es die entsprechenden Zulassungen etc. pp. Das hat schon seine Gründe. Es mag dem einen oder anderen vielleicht zu viel vorkommen und vielleicht ist das eine oder andere auch absolut überarbeitungsfähig, unter anderem was die Digitalisierung der Verwaltung angeht. Das ist überfällig, ganz klar. Aber auch hier bedürfe es natürlich dann einer massiven Investition. Alleine wenn ich mir das Material angucke, mit dem wir so arbeiten, im Vergleich zu dem, was unter anderem Steuerberater zur Verfügung haben an Computern und Software, ist natürlich völlig irre. Das ist, als würde man gegen eine Atombombe mit Pfeil und Bogen schießen. Ungefähr so. Auf diesem Niveau ist Verwaltung gegen die freie Wirtschaft. Also wenn er Entbürokratisierung will, braucht es da auch Investitionen in die Verwaltung. Und das braucht Geld ausgeben. Und das braucht auch eine vernünftige Besteuerung unter anderem derer, die viel haben. Derer, die unter anderem in der Krise gewonnen haben. Aber das will er halt nicht. Er will daraus rauswachsen. Wie auch immer. Durch Magie wahrscheinlich. Denn das Wirtschaftskonzept wird nicht aufgehen. Und das Besteuerungskonzept. Das wird nur zu einer Umverteilung führen, die wir so schon haben. Und die wird es nur noch verschärfen. So. Insofern. Immer mal gucken, was ist denn da los im Bundestag? Was reden unter anderem auch meine Bundestagsabgeordneten aus meinem Wahlkreis so? Damit werde ich mich in dieser Folge hier auch, also diesem Format, auch noch beschäftigen. Das war heute dann die Nuller-Folge vom Brand aktuell, wo ich mal schon den einen oder anderen Clip rausgehauen habe, der in meinem nicht enden wollenden Ordner an Clips so vor sich hingammelt. Das ist noch relativ neu, sozusagen. Und ich denke mal, hier wurde auch das ein oder andere Thema aufgeworfen, das uns 2021 massiv beschäftigen wird. Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Steuerreform, soziale Gerechtigkeit, Umweltpolitik, all das war Thema in dieser Generaldebatte. Und das wird hoffentlich auch Thema im Wahlkampf sein. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Start in den Montag mit dieser Nuller-Folge. Gebt mir ruhig Feedback, unterstützt den Podcast, wenn ihr wollt. Sagt Danke an Mandy, Matthias und Danny, die hier für den Start des Podcasts auch beigetragen haben. Und wenn ihr irgendwas an Input habt oder Verbesserungsvorschlägen, ich bin aufnahmefähig, ich bin bereit. Ich freue mich auf euch, auf eure Zuhörerschaft, eure Zuschauerschaft und wir sehen und hören uns. Bis bald.